Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortsetzung folgt. Luftpost. Wir hatten zig andere schöne Titel, aber Erik war überall dagegen, beziehungsweise nimmt manche Titel nicht, damit ich irgendwie nicht so richtig mich mehr pikiert fühlen kann. Ich weiß es nicht genau. Hallo Erik.
Hallo Daniel.
Dann der Jeff.
Hallo zusammen.
Und eigentlich war Annemarie auch da. Wir haben es verletzt versucht, die letzten, es wird euch brennend interessieren, 3/4 Stunde irgendwie Annemarie wieder reinzukriegen, on and off. Und es ist ein Graus, nur weil Luise nicht da ist, weil die mal irgendwie im Urlaub ist. Notebook nicht da und schon geht die Technik in Flöten.
Weil die etwas bessere Hardware hat. Da führt immer der eine Blinde den anderen Blinden über die Straße hier.
So ungefähr. Wir haben 3 Serien ausgesucht und darunter war eine, die haben wir brandheiß erwartet, also ich und Annemarie oder Annemarie und ich, ne, der Esel nennt sich zuerst Married mit Judy Greer. Wir werden diese besprechen. Dann The Strain. Gibt es sowohl eine, ich glaube, Romanvorlage als auch eine Comicvorlage und jetzt natürlich der heiße Scheiß in Serie. Ob es was sein wird, werden wir natürlich auch verraten. Und dann Transparent, die neue, wir hatten es gerade im Vorfeld ein bisschen besprochen, Dramedy-Serie, die gerade auf Amazon angelaufen ist. Also Amazon Prime, wer die hat, kann da einfach locker reingucken. Übrigens The Strain, diese Vampir-Horror-Dingsbums-Serie, wie Annemarie so schön reingeschrieben hat ins Dokument, die kann man auch auf Amazon Prime sich direkt anschauen. Also in Echtzeit, kostet dann aber, glaube ich, 3 Euro pro Folge oder so. Müsst ihr mal gucken bei Gelegenheit. Aber wir besprechen es erst, vielleicht ist es ja totaler Müll und ihr wollt es gar nicht sehen. Man weiß es nicht. So, eigentlich wollten wir noch einen kleinen Rückblick machen auf die Grillparty vom Alex. Wir lassen es erstmal noch ein bisschen außen vor. So viel sei verraten. Der Alex ist nun endgültig auch vor Gott unter der Haube. Es war eine sehr schöne Party, Erik. Stimmt, so viel können wir schon mal anteasern fürs nächste Mal?
Definitiv. Also Märchenhochzeit und dann eine wirklich kräftige Party dann hinterher.
Und alles vom Feinsten. Ja, ich habe schon gesagt, also Alex hat leider für lange Zeit die Maßstäbe erstmal gesetzt. Jetzt muss Annemarie erstmal nachziehen oder der Erik. Mal sehen, was da so rauskommt. Nee, also war wirklich klasse und vielleicht habt ihr auch die ein oder anderen Fotos gesehen, die so Erik und Annemarie gepostet haben, beziehungsweise immer noch fleißig posten. Gut, dann kommen wir zu den News international. Dabei ist nicht ganz so viel, beziehungsweise eigentlich nur eine Sache, die mich sehr freut. Undateable bekommt eine 2. Staffel. Hatte ich auf Instagram schon gesehen, weil ich folge dem Hauptdarsteller, der hat das gleich mit irgendeinem Burger in einem schäbischen Motelzimmer gefeiert, war irgendwie ganz nett, also sehr sympathisch, der Typ. Sehr bodenständig immer noch, Undateable, diese Serie, wo er quasi den Womanizer spielt und die anderen alles so ein bisschen, die, wie sagt man so schön, die brauchen so ein bisschen Unterstützung, damit sie quasi auch an die Frauen rankommen. Sehr schöne Sache, 2. Staffel. Erik, hast du noch irgendeine Kleinigkeit?
Internationale News, also ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ob das eine internationale News ist oder nicht, nämlich ORF ist ja nicht Deutsch, Deutschland, aber doch deutschsprachig, wie auch immer. Auf jeden Fall ORF, die machen ja auch so ein bisschen ein Gegenprogramm immer und hier bei uns in den Kabelnetzen kann man das eigentlich empfangen und auch in manchen Ecken Deutschlands ist es auch in Kabelnetzen mit eingespeist. Die zeigen auch diverse Serien und die haben jetzt auch eingekauft auf dem US-Markt. Die werden zum Beispiel die 3 neuen US-Serien Extant, ja, zuvor gehört bei Fortsetzung folgt, The Night Shift und Resurrection zeigen. Also die haben die erstmal gekauft, die Ausstrahlungsrechte und wer das empfangen kann, der kann ja da mal einen Blick reinwerfen. Gibt es ja auch sogar ein HD-ORF.
Gut, also ihr seht schon, Annemarie ist nicht da, also viele News gibt es nicht, aber wir haben wenigstens ein paar. Dann kommen wir eigentlich direkt mal zur ersten Serie, Merit. Ich hatte es schon gesagt und wir hatten es eigentlich seit Wochen angekündigt, hatten uns riesig drauf gefreut, eigentlich nur aus einem einzigen Grund, weil dort eine gewisse Judy Greer mitspielt, die zumindest Annemarie und ich sehr, sehr mögen. Also es ist eine von den Serien, die wir richtig, also Schauspielerin, die wir richtig toll finden, die eigentlich mehr so in Nebenrollen prima glänzt. Und zuletzt, zumindest da hatten wir sie besonders schätzen gelernt, eben als Nebendarstellerin am Rande aus Mad Love. Und sie hat nun eine mehr oder weniger eigene Show, wobei aber eins relativ schnell klar wird, und das ist ein bisschen schade, dass der eigentliche Star Erik, du hast schon die zweite Folge gesehen. Ist da der Anteil auch so von Judy Greer zu Ned Fox, der zweite Hauptdarsteller, so, er hat, sagen wir mal, 95%, sie 5% Screentime? Oder hat sich da irgendwas ein bisschen verschoben, dass sie ein bisschen mehr sieht?
Nö, ist ungefähr gleich geblieben so.
Ja, genau. Also, der eigentliche Hauptdarsteller, deswegen ist die eigentliche Serie ist dann wahrscheinlich eher, also ein Seriendarsteller ist Ned Faxon oder Faxon, Faxon, naja, also Faxon wahrscheinlich, den wir eigentlich erst vor kurzem, bei Ben and Kate, dieser Serie, die dann relativ schnell abgesetzt worden ist, beziehungsweise nicht verlängert worden, die aber Alex so sehr mochte. Also vielleicht wäre es was für Alex gewesen, der ist heute leider nicht da, wie gesagt, immer noch auf Kurzflitterwochen in Barcelona, deswegen kann er kein Statement geben, aber ich komme mal ganz kurz zur Serie und sage, worum es geht. Also Merritt gibt den das Thema schon vor, es geht um eine Beziehung, eine Heirat, die so ein bisschen eingelaufen ist, beziehungsweise die durch den Stress mit den Kindern oder dem allgemeinen Eheleben halt so ein bisschen an Drive, an Fahrt verliert. Und Ned, also in der Serie Russ Bowman, möchte eigentlich wieder so ein bisschen das alte Eheleben auffrischen. Er möchte etwas Sex haben, er möchte irgendwie ein bisschen ein intimeres Leben mit seiner Frau haben, aber die Frau ist halt durch die Kinder so geschafft, oder das Kind, ich weiß gar nicht, mehrere Kinder waren, dass sie da keinen Bock mehr hat, abends dann quasi Schluss ist, Ende im Schicht im Schacht, Ende im Gelände und auch sonst so quasi diese ganzen Probleme drumherum, also Hypothek und tralala. Und in dem Piloten ist es nachher so, dass die Frau irgendwann so mehr so weniger am Rande vorschlägt, ne, dann sucht ihr halt irgendjemand anderen, so eine Affäre, wo er dann schon erstmal irgendwie schluckt und sagt, meinen Sie das wirklich ernst? Und irgendwie ist man zumindest den Piloten auch nicht so ganz klar, ob sie das wirklich ernst gemeint hat oder mehr so aus Spaß gesagt hat. Jedenfalls, er nimmt es dann irgendwann ernst, sucht sich eine Mätresse, könnte man fast sagen, und bekommt auch eine, so eine spanisch angehauchte, was war das eigentlich, eine Masseuse, was sagt man?
Die soll ihm ja die Ohrenhaare entfernen.
Also die Ohrenhaare, ja, so ganz, ganz komisches Ding. Und sie kommt so ins Gespräch und er lädt sie ein und dann kommt eins zum anderen. Er kauft ihr einen Hund und plötzlich ist sie da irgendwie, ja, ist da mittendrin in irgendeiner ganz, ganz seltsamen, ja, eher peinlichen Beziehung. Und natürlich ruft seine Frau dann im richtigen Moment an, weil dann, da habe ich ja vergessen, war es der Goldhamster, war es der Fisch, irgendeiner ist gestorben. Fisch. Jedenfalls Fisch musste er zu einer Beerdigung gehen und das könnte jetzt ein lustiger Moment sein, aber nein, es ist auch kein lustiger Moment.
Und der war ja gerade mit der anderen im Bett, der wollte ja gerade loslegen.
Der wollte gerade loslegen, wurde dann unterbrochen und dann musste er wieder zurück und dann kommt aber auch der Ex von dieser Spanierin oder Portugiesisch oder was auch immer angehauchten Frau zurück und er gibt ihr dann den Hund und ach, das ist alles so ein sehr seltsames Kuddelmuddel und die neue, wie sagt man so schön, also die neue Geliebte schickt ihr dann trotzdem ein paar Fotos, wo dann im Hintergrund aber die sterbende Großmutter oder Frau Mama ist und er geht dann nochmal hin und versucht das irgendwie abzuwickeln. Den Hund hat er mittlerweile den Kindern mehr oder weniger unfreiwillig geschenkt, weil der im Auto war und die Kinder das mitbekommen haben und dann erzählt er wieder der Geliebten, dass der Hund irgendwie überfahren worden ist. Ach, es ist alles. Also ihr merkt schon, ich kann der ganzen Serie nichts abgewinnen. Ich hatte eigentlich allein wegen Judy Greer vielleicht nochmal überlegt, noch eine zweite Folge zu gucken. Ich bin da nicht drüber weggekommen, hab's nicht mehr geschafft, selbst obwohl ich so sehr auf Judy Greer, nicht stehe im Sinne von angezogen bin, aber einfach ihr schauspielerisches Talent mag und ihre Art, ihren Humor, war ja überhaupt nichts. Also Ned Faxon ist dermaßen langweilig, die ganzen Jokes sind so Fremdschämpotenzial, wie Erik meistens sagt, aber eher so bei einem billigen Niveau, was man gar nicht richtig zuordnen kann. Also das macht einfach keinen Spaß, sich diese Serie anzugucken. Und ich weiß nicht, also für mich ist es absolut nicht. Deswegen, ich nehme meine Punkte mal weg. Die deckt sich mit Anne-Marie übrigens auch. Also 3 Punkte geben wir beide nur. Anne-Marie hat immerhin 2 Folgen gesehen, ich nur eine. Und diese 3 Punkte hat die Serie, also zumindest 2 extra Punkte hat die Serie eigentlich nur bekommen, weil die Hauptdarstellerin Judy Greer mitgespielt hat. Auch wenn diese halt nur ungefähr gefühlte 5 Minuten in dieser 25-minütigen Serie dabei war. Erik, du hast noch ein Mini-Pünktchen mehr gegeben. Du hast einmal lachen können, aber der große Witze-Gag-Comedian-Dingsbums ist es auch nicht für dich, oder?
Ja, glaubst du, ich habe die Serie heute Nachmittag gesehen, 2 Folgen. Und ich weiß nicht mehr, worum es in der 2. Folge ging, weil alles, was du jetzt gerade gesagt hast, war in der 1. Folge. ich weiß echt nicht mehr, worum es in der zweiten Folge ging. Also das war auch wieder so belanglos. Und der Lacher, den ich hatte, der war auch wirklich in der ersten Folge. Was halt hier auffällt, ach genau, doch, jetzt fällt es mir doch wieder ein. Genau, die heißt nämlich The Shower. Und genau, da will er mit ihr Sex haben unter der Dusche. Und die haben auch eine ganz kleine, enge Dusche. Und dann sind sie auf irgendeine Party eingeladen. Und die haben natürlich in der Party haben die eine tolle Dusche mit 4 Duschköpfen. Und ach, das ist alles so, Und dann trennen sich irgendwie die Pärchen. Also gibt es ja diese eine Freundin von ihm, die doch etwas im Partyleben ganz gut unterwegs ist. Weißt du, wen ich meine hier, die er in der Kneipe trifft da immer?
Ja, wo ich dachte, das wäre seine Schwester am Anfang irgendwie oder irgendwie.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit der zieht dann quasi seine Frau los. Ja, die machen dann Party und er zieht mit diesem bärtigen Typen los, ja, was ja irgendwie ein Mann ist, ja, und irgendwie haben beide da so ihre Erlebnisse, weil dieser bärtige Typ hat dann sein ehemaliges Haus, was er verkaufen will, was aber immer noch möbliert dasteht, wie es halt in den USA so üblich ist, da hat er irgendwelche Prostituierte eingeladen, da will er Party machen und das geht aber alles irgendwie nicht so gut und die anderen sind auch unterwegs, sie sind in der Bar und werden halt von total jungen Männern irgendwie angemacht, die irgendwie auf solche MILF-Typen stehen, ja, weiß nicht. Und das war alles überhaupt nicht witzig. Also es gab zwar so 2-3 Mal so, aber auch in der ersten Folge, der einzige, wo ich wirklich mal ein bisschen gelacht habe, war, wo der dann plötzlich, weil seine Frau liest halt so Vampirbücher, so Twilight und so ein Rooster und dann verkleidet er sich halt als Vampir, aber halt so richtig als Vampir mit so einem Umhang und Vampirzähnen und sowas und will sie damit irgendwie ins Bett bekommen, aber das funktioniert natürlich auch nicht.
Jetzt, wo du das sagst, weil das ist ihre Fantasie oder irgend sowas, ne, glaube ich, war das nicht so?
Sie liest das ja immer.
Und er spielt
Vampirbücher und dann fragt er schon, ja, wollen wir uns da vielleicht hier mal einen richtigen Vampirfilm angucken, nicht nur so einen? Und,
Vielleicht habe ich das auch mal. Ja, also wie gesagt, es ist ein ganz seltsames, eher bedrückendes Setting, weil es auch so ganz komisch, weiß ich nicht, versucht, das Leben wieder zu spiegeln, aber auf eine ganz seltsame, verschrobene Sichtweise. Also es tut mir echt leid. Also ich habe mich wirklich auf diese Serie gefreut, aber die kann man beim besten Willen keinen Fan empfehlen. Wie gesagt, es wäre interessant gewesen, Alex mag diesen Schauspieler ja, ob er der ganzen Sache irgendwas abgewinnen könnte.
Woher kennt er den?
Nee, ich habe da gesagt, er hatte doch bei Ben and Kate mitgespielt. Das war auch schon so eine leicht Fremdschämen-Geschichte. Wobei, wie gesagt, ich mag den Typen einfach nicht, diesen Schauspieler. Und der ist zwar eine ganze Weile schon mehreren Serien immer mal mit dabei, hatte auch längere Auftritte, aber im Großen und Ganzen nicht, ich weiß es nicht. Also es ist nicht so richtig das, was man unbedingt sehen muss. Tut mir leid, gnadenlos durchgefallen, diese Serie kann ich meinem besten Willen nicht empfehlen, was die Quoten
angeht. Gnadenlos vielleicht nicht, also ich sag mal so, meine Punktwertungen sind ja 4, also es hat ja nicht wehgetan oder sowas, ich habe mich jetzt nicht geärgert oder so.
Ja, aber
es plätscherte halt so dahin und es hatte halt keine wirklichen Highlights, fand ich.
Ja, okay.
Und für eine Comedy-Serie, ich habe halt irgendwie Comedy erwartet, aber irgendwie schwankte das dann noch so ein bisschen, ja, mit diesen ganzen Eheproblemen, was die haben, das wurde halt zu groß und dieses Thema und ach, und dann mit der Frau, die er da kennenlernt, hier, die ihm die Ohrenhaare da rausreißt, die hat mal ein Baby verloren und so. Das passte irgendwie alles nicht so richtig zusammen irgendwie. Hätten sie ein bisschen leichter nehmen müssen, das ganze Ding.
Genau, war viel, viel mehr Drama am Ende, also so mehr so ein bedrückendes Umfeld, was da aufgebaut worden ist, was dann echt keinen Spaß gemacht hat. Was ich gerade sagen wollte, die Quoten, also Zuschauerzahlen, gehen dementsprechend auch so nach unten. Also ich glaube, das ist einer der Kandidaten, die dann relativ schnell abgesetzt wird, beziehungsweise nach einer Staffel, ich glaube geplant sind 8 Episoden, dann sang- und langlos verschwindet und da taucht dann nichts nochmal auf. Gut, tja, kurz und schmerzlos, Annemarie ist nicht da, die kann es nicht mitverreisen.
Aber Jeff, oder? Hat er schon was
der gesagt? Der hat es leider nicht gesehen.
Was? Ich habe nur 10 Minuten geschaut gehabt und ich hatte ein kleines Highlight in diesen 10 Minuten und das war ein ganz kleiner Nebendarsteller, Bernie heißt, der wurde gar nicht erwähnt, aber das ist halt der Schauspieler John Hodgman, den kenne ich seit ein paar Jahren wegen dieser Late-Night-Show Today Show mit Jon Stewart, den mag ich halt da sehr gerne und musste halt lachen und dachte so, ach cool, der spielt da mit, was wird's ja, und hatte so eine kleine Szene, vielleicht eine halbe Minute Screentime, war weg und da ihr halt auch schon geschrieben hattet, dass die Serie nicht so gut war und ich ein bisschen unter Zeitdruck stand, dachte ich mir, okay, dann 10 Minuten habe ich jetzt gegeben, nächste kommen und hab's dann sein lassen.
Gut, also auch bei Jeff mehr oder weniger durchgefallen. Dann genau. Kommen wir zu den deutschen News. Da gibt's auch ganz, ganz wenig eigentlich. Nur eine dritte Staffel von At a Friend ab Oktober auf TNT-Serie. Die deutsche Eigenproduktion, die zumindest was die Staffelanzahl relativ erfolgreich ist. Also dritte Staffel. Wir hatten sie auch schon besprochen. Aber ich glaube, gemocht. Hat einer die zweite schon gesehen von euch? Erik, du?
Weißt nee, was? Nee, ich bin da irgendwie nicht mehr am Ball. Nein.
Ich nehme mich auch nicht, das habe ich gerade überlegt. Mir war gar nicht bewusst, dass es da schon eine zweite gab. So toll war die Serie anscheinend. Also für Deutsch war sie, glaube ich, nicht schlecht, aber.
Die war nicht schlecht, ja. Ja, aber irgendwie habe ich es nicht so ganz mitgeschnitten, dass das wieder läuft und so und wie es halt so ist.
Schlechtes Marketing anscheinend. Vielleicht taucht es mal irgendwann bei einem von diesen Streamingdiensten auf. Apropos Streamingdienste, die nächste Serie, heute ist mal relativ schnell am Ball. The Strain ist eine, ich hatte es schon gesagt, Serie, die basiert zum einen auf einem Roman und zum anderen ist sie dann auch als Comic umgesetzt worden und zum anderen jetzt als Horrorserie. Kann man, wenn man möchte, geht man auf Amazon Prime, dort wird sie angeboten, dort muss man dann zwar Geld dafür bezahlen, also ist nicht in diesem kostenlosen Paket mit enthalten, aber man kann sie dort gleich mal sehen online, wenn man das möchte. Erik wird uns einfach mal ganz kurz vorstellen, worum es denn bei The Strain geht. Jo, und dann werden wir drüber sprechen. Aber bevor er das macht, ein kleiner Hinweis nochmal in eigener Sache. Es gibt momentan relativ wenige Podcasts, die ich so höre. Und also einer davon ist, kann ich wärmstens empfehlen, Testet mit Adam Savage, den man kennen müsste bzw. kennen könnte, wenn man Mythbusters sich anschaut. Und der lobt jedenfalls immer mal wieder einen Regisseur und Schreiber, also Drehbuchschreiber, Guillermo del Toro, die beiden sind relativ gute
Guillermo.
Freunde.
Guillermo del Toro.
Del Toro. Und lobt ihn, weil er auch so ein Multitalent ist, relativ viel selber macht, also sich sehr arbeitet, einen ganz eigenen Stil hat. Und der Adam Savage, der ist ja Bühnenbildner, sag ich mal. Also der hat auch für ganz großen Sets mitgebaut. Der hat sogar bei Star Wars mitgemacht, also den alten Filmen sogar, aber den neuen auch mit so ein bisschen und bei einigen jedenfalls bei ganz großen Sets und ist so Bühnenbildner, Technikbauer, also mit, also ist alles so ein bisschen verschroben, aber Testet, den Podcast kann ich wirklich nur empfehlen, ist sehr breit aufgestellt, sehr gefächert und Guillermo del Toro ist dort öfter mal zumindest zitiert worden, weil er den einfach sehr mag als Regisseur und Inszenierer von irgendwelchen Filmen und Producer. So, aber jetzt The Strain. Erik, worum geht's da?
The Strain basiert, glaube ich, auf einem Comic, oder?
Ja, habe ich gerade schon gesagt. Das ist ein Roman. Ach also, es gibt einen Roman.
Ich hörte doch nicht zu.
Ist dann, ich weiß, ist dann, deswegen sag's nochmal, geht einigen Hörern also, aus oder draußen.
Ein Flugzeug fliegt da so rum, kennt man ja von Lost, ne? Und nichts Gutes passiert dann meistens, wenn das am Anfang in der Pilotfolge einer Serie passiert. So auch hier und wie bei The Event und so. Jedenfalls in diesem Flugzeug passieren erstmal so mysteriöse Dinge und dieses Flugzeug, das wäre eigentlich was für ein Alex jetzt gewesen hier.
Mysteriös.
Ja, passieren mysteriöse Dinge und das landet plötzlich ohne Funkkontakt. Irgendwas landet das halt auf dem Flughafen und stellt sich da irgendwie selbstständig dann irgendwo ab in irgendeiner dunklen Ecke. Und der am Tower sitzt, der sagt, ja, hui, was ist da hier? Da steigt ja gar keiner aus. Und was macht denn das da hinten? Das ist ja gar nicht am Gate und so. Und dann gehen sie halt hin und stellen fest, oh, da sind alle, wie heißt so schön, Window Blinds, also alle Jalousien von den Fenstern sind unten, die man ja normalerweise öffnen muss bei der Landung.
Damit der Pilot sieht, wo er hinfliegt?
Nee, damit die Leute, falls irgendwas passiert, damit die sehen, was Phase ist.
Ach so.
Genau, und damit sich die Augen besser an das Umgebungslicht gewöhnen, falls doch irgendwas passiert und du musst schnell reagieren. Ja, das landet da halt irgendwo und dann gehen die halt hin und denken, huiuiui, da ist bestimmt irgendwas passiert. Und dann geht halt, will erst so ein SWAT-Team rein und dann macht der eine vom CDC, von der Center for Disease Control, hier Seuchenschutzbehörde, der macht ihm halt klar, ne, geh nur rein, ja, dann, wenn hier einmal so ein Virus airborne ist, ne, dann kannst du hier die ganze Stadt abhaken und dann demnächst dann das ganze Land, ne? Und dann lässt er sich halt überreden, dass dann doch erstmal die CDC reingeht mit solchen Vollschutzmasken. Dann gehen die halt rein und alles voll Leichen. Die sitzen da alle noch in ihren Sesseln. Und am gruseligsten fand ich da so ein kleines Mädchen. Das saß halt auch noch so tot da. Das fand ich am gruseligsten. Die saß noch so mit offenen Augen da. Es war schon ein bisschen.
Ich glaube, das ist immer das Problem, dass so diese Kinder, warum auch immer, noch ein Tick gruseliger sind als Erwachsene, wenn sie tot sind.
Ja, vor allem. Das ist jetzt zwar ein leichter Spoiler, weil ich euch da ein bisschen einen Schock vorwegnehme. Also man wartet irgendwie die ganze Zeit drauf, dass da irgendeiner von denen mal die Hand irgendwie denen einen Arm packt oder so im Vorbeilaufen oder sowas, weil die sitzen halt alle noch so da, bewegen sich nicht, ja, und die schleichen da so durch die Gänge und man denkt sich, ah, jetzt muss doch, jetzt greift bestimmt mal einer raus oder sowas und packt den an oder so. So eine ganz bedrohliche Stimmung. Ja, dann nehmen die halt ihre Messungen und stellen fest, huiuiui, da ist ja irgendwas hier, was man im UV-Licht sieht und das ist ja alles ganz komisch und ja, und siehe da, plötzlich irgendwie 2, 3 Leute oder 4 oder 5, also eine Handvoll Leute, einigen wir uns darauf, wacht tatsächlich auf und die können irgendwie wiederbelebt werden und werden dann irgendwie unter Quarantäne gestellt und das ist so eine ganz illustre Gesellschaft und parallel dazu wird eine Geschichte aufgemacht mit einem Pfandleiher aus Harlem, der das irgendwie sieht mit dem Flugzeug, was da passiert ist und der ahnt irgendwas oder weiß irgendwas, weil der hat auch ganz viel gesammelt und kennt sich halt aus. Das ist so ein richtiger Checker, der fährt da halt hin und will denen sagen, was Phase ist und wie es halt immer so ist, derjenige, der es wirklich weiß, der am besten weiterhelfen könnte, der wird natürlich nicht zu den entsprechenden Leuten vorgelassen, weil sonst wäre die Serie nach der ersten Folge zu Ende. Dann wäre alles geklärt. Auf jeden Fall weiß der was und der sagt ihnen auch, hey, wenn da irgendwie so ein Sarg ist, so ein Coffin, dann ja, passt gut auf den auf, ja, weil der ist dann immer noch drin und so. Und
ganz das mysteriös. Ist eure einzige Chance, da irgendwie noch rauszukommen aus der ganzen Geschichte.
Ja, genau. Und natürlich dieser riesen, überdimensionale, große Sarg mit diesen Inschriften und mit diesen Verzierungen, ja, von irgendwelchen sterbenden Menschen und irgendwelche Fegefeuer-Markierungen da, der kommt natürlich abhanden, ja, dieser 150 Kilo schwere oder 500 Kilo schwere Teil kommt natürlich weg, ja, und wird natürlich von einem willigen Gehilfen nach draußen gebracht in so einem Lieferwagen und das lässt dann schon erahnen, dass da doch noch einiges zu erwarten ist, weil dann doch irgendwas nach draußen kommt. Auf jeden Fall hat die böse Macht, wenn ich es mal so nennen möchte, hat irgendwie auch Gehilfen, auch innerhalb des CDC, nämlich da spielt, wie heißt der, Sean Astin heißt, glaube ich, der Schauspieler, der hat den einen Hobbit gespielt bei Herr der Ringe.
Samwise Gamgee.
Genau, daher kann ich nicht, woher kenne ich den Typen, aber jetzt...
Genau, ich habe gedacht, ist er das und so, ich habe überlegt, ja, mir ist dann auch irgendwann eingefallen, ach, das war ja der Sam. Fand ich ein bisschen komisch, dem seine Rolle, also wofür der sich so hergibt, also wahrscheinlich. Und es war auch noch ein alter Lost-Bekannter dabei und wir haben uns ja eh vorgenommen, dass wir alles schauen, was mit Lost in irgendeiner Weise verbunden ist, sei es durch Schauspieler oder auch nur durch den Namen Lost. Und zwar ist das Kevin Durant, der hat ja auch mal in ein paar Folgen Lost den Martin Kimi gespielt, falls ihr euch noch erinnern möchtet, werte Hörer. Ja, das ist eigentlich so mehr oder weniger Geschichte. Also man fährt dann schon so ein bisschen was, weil die Personen, die in dem Flugzeug doch anscheinend überlebt haben, die sind etwas lichtempfindlich und man ahnt dann natürlich schon, ja, und das ist ja auch, das Train ist ja auch irgendwie als Vampir-Serie ein bisschen vorher angekündigt worden. Also man kann da schon ein bisschen was ahnen, so richtig durchscheinen, tut das jetzt noch nicht in der ersten Folge. Es ergibt sich halt so eine bedrohliche Grundstimmung und die, ja, der Obervampir, der hat auf jeden Fall das gesicherte Gelände verlassen und ist jetzt irgendwo in New York unterwegs und das kann nichts gut heißen.
Also ich muss ja sagen, du hast vielleicht noch ein Kernthema vergessen, also was ziemlich deutlich herauskommt, es gibt ja noch dieser dritte Macht in diesem Tower, wo du halt relativ gut mitbekommst, dass es da noch so eine leicht bedrohliche Grundstimmung ist, die alles darauf hindeutet, dass es um Vampire geht. Du hast diesen Sarg mit dieser Erde, das ist so quasi diese Anlehnung an den Anfang von Bram Stoker's Dracula, da ist es ja auch so, das kommt auf dem Schiff an, dieser Sarg, hier kommt es eben im Flugzeug an. Du hast dieser schon ewig lebenden in dem Tower da, dieser ältere Herr, eiskalt runtergekühlt, der eine atmet noch, der andere nicht. Und im Prinzip könnte man es vielleicht so argumentativ sagen, es ist ein modernes Vampir-Dracula-Geschichte, also im Jahr 2014. Dracula ist neu erfunden worden und auf eine ganz clevere und interessante Weise. Denn der Pilot, der geht ja auch gleich mal doppelfolgenmäßig eine Stunde und 10, 20, ich weiß gar nicht, also relativ lang. Und ich muss sagen, Ich stand da oder saß da und war wirklich gepackt und geflecht von der Art und Weise der Handlung. Und es war an manchen Stellen Stereotyp, wie du schon gesagt hast, wenn sie da durchs Flugzeug geht und du denkst, jeden Moment taucht da einer auf und passiert noch irgendwas. Und es wird natürlich mit Klischees gesprochen und auch der Chef von diesem CDC, der sich da zwischen seinem Kind und seinem Job entscheiden muss. Und du weißt genau, also schon als der reingeht, dass der sich für seinen Job entscheidet, weil sonst wäre das nicht die Serie, wie sie ist. Aber es hat so viele kleine mystische Elemente, wie du schon sagtest, dieser alte hier Pfandleierbetreiber da, der dann so ein pumpendes Herz mit Würmern hat und Kerzen drumherum, dann dieser Silberankauf, also was schon wieder auf dieses Dracula-Thema hinweist und diverse Sachen, diesen Silberdolch und verschiedene Dinge und also viele kleine Sachen, die ein schönes Puzzlebild kreieren, wo du sagst, da ist man wirklich gespannt drauf, wie es weitergeht. Ich habe leider, ich hätte es geguckt, wenn es nicht schon sofort gerückte Stunde gewesen wäre, noch weiter geguckt, aber ich weiß gar nicht, hast du noch eine mehr geguckt, Erik, oder hast du bloß die erste geguckt bis jetzt?
Nur die erste bis jetzt.
Und ich muss sagen, also bei mir ist sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich es weiter gucken werde, denn wenn das nicht dramatisch abbaut. Also wie gesagt, Guillermo del Toro hat für den Piloten zumindest die Regie geführt. Danach sind es dann ein paar andere gewesen, die ich persönlich nicht kenne, aber was soll's. Aber ansonsten sehr plausible Charaktere, die da entworfen werden, sehr plausible Schauspieler oder überzeugende Schauspieler, die das Ganze machen und natürlich mit dem Hintergedanken, dass immer so kleine, also klassische Dinge halt immer wieder aufgegriffen werden, genauso wie am Ende, das lassen wir jetzt mal außen vor, was da passiert, aber es ist halt sehr Stereotyp im Prinzip und die Idee mit diesen Würmern, die in dieser Erde finden, ist ganz nett, man will dann wissen, wie es weitergeht. Jeff, wie sieht's bei dir aus? Ist das eine Serie, die dich anspricht?
Ja, also sie hat mich sehr angesprochen, kann man so sagen. Finde halt immer, wenn es um also klassische Monsterfiguren geht, die aber ein bisschen neu erfunden werden und neu zusammengeführt werden, immer ganz geil. Das war schon bei Penny Dreadful der Fall, wo ja auch aus verschiedenen Literatur-Monster-Sachen einige Elemente rausgenommen wurden und interpretiert wurden und so weiter. Und dementsprechend fand ich schon mal diese modernere Fassung davon ganz interessant, speziell weil es halt nicht dieses klassische Vampirgedöns ist, sondern diese Würmer spielen da schon eine gewisse Rolle. Und was ich auch ein schönes Element fand, was auch noch in diesem ganzen Bram Stoker Original Vampir Ding mit drin war, also herkommt, dieses Wesen kann das Wasser nicht selbst überqueren und dementsprechend wird es halt von diesem einen Typen mit einem Lastwagen durch die Gegend kutschiert. Das war auch wieder so ein kleines Element. Schauspielerisch waren einige Leute dabei, die wo ich froh war, die zu sehen, weil ich die sehr mag. Unter anderem halt eigentlich die Hauptperson, Ephraim Goodrather, also dieser Haupttyp vom CDC, gespielt von Corey Stoll. Den kenne ich jetzt aus House of Cards und war auch erst vor kurzem bei einem anderen Film. Der spielt jetzt bei Ant-Man, ein Marvel-Film, der nächstes Jahr rauskommt. Spielt er den Bösewicht, glaube ich. Da spielt er den Darren Cross, den Bösewicht Yellow Jacket. Also ich kenne mich mit Ant-Man nicht so gut aus, aber der spielt halt dann den Typen. Jedenfalls, coole Serie. Dieses ganze, es ist halt nicht dieses klassische Horror-Monster-Szenario, sondern ein bisschen mehr so Thriller, Mystery, modern. Einfach eine coole Mischung, coole Leute und bin gespannt, wie es weitergeht.
Ich bin jetzt aber so mal bei diesen Themen immer, was ich mich frage. Ich meine, Bram Stoker, wir wissen mehr oder weniger alle, wie es ausgegangen ist und wir wissen, in welche Richtung das geht. Aber bei solchen Themen bin ich mir immer nicht ganz im Klaren, will man das dann auf Dauer forthalten? Lässt man es dann quasi ähnlich wie Dracula, sagen wir mal, für die erste Staffel zumindest so enden, dass es vielleicht, ja, man hat es irgendwie zu Ende gebracht und mit der Option möglicherweise dann der nächste Vampir, der quasi da nach vorne springt, also weiß ich nicht, hast du eine Idee, also wie man das machen könnte oder in welche Richtung das gehen könnte?
Also das Ganze ist wieder angekündigt von diesen Männern in diesem Turm, in Anführungszeichen, dass die das Ganze geplant haben. Das heißt, dieser Vampir-Ding, was auch immer das genau ist.
Das ist ja das Komische. Das ist ja auch nicht so dieses, wie du schon sagtest, nicht so dieses richtige Vampir-Geschichte, also nicht diese richtige Vampir-Geschichte mit ich sauge jetzt Blut aus, also dieses Element ist zwar auch, also irgendwie lässt der auch so wie Alien so ein irgendwas vorschnellen, sage ich jetzt mal. Und dann sind immer die Würmer, die dann auch sich irgendwie wieder ernähren von was auch immer.
Ja. Also ich glaube irgendwie, das Ganze ist im Endeffekt so, dass halt diese Würmer Parasiten sind, die Menschen befallen und aus denen werden dann Wesen, die wir als Vampire bezeichnen würden, Ergo, dieser eine Typ ist, glaube ich, auch kein Hauptvampir, er ist nur einfach ein Vampir, der letzte seiner Art vielleicht. Und der Plan ist halt, die nach New York zu bringen, um da halt als Mittel zum Zweck dann irgendwie was als The Fall bezeichnet wird in der Serie. Also einfach irgendwie, ja, die Stadt in ihrer, also in der Vision halt, die Typen haben im Turm, neu aufzubauen oder irgendwie sowas in der Art. Das heißt, es wird vermutlich gar nicht diese klassische vampirzentrierte Erzählung weitergehen, sondern mehr offen, es gibt irgendwas Schlimmes. Also es ist einfach so ein Katastrophenszenario, nur halt, dass die Vampire in Anführungszeichen die Krankheit sind. Die
ja, das vermute ich auch mal so. Sonst wäre das CDC wahrscheinlich nicht mit drin, dass da wie so eine Art Epidemie ausbricht und das irgendwie unter Kontrolle gebracht werden muss.
Ja, jedenfalls, dass das CDC halt so im Zentrum ist der Erzählung, ja. Weil dass das CDC dahin gerufen wird, ist klar. Da war ja auch FBI und alles. Also wenn irgendwie so ein Ding ist, dann sind die Amerikaner sowieso, die fahren alle Geschütze auf, die es nur gibt und damit halt nichts schief geht. Aber wie es halt weitergeht, ich bin gespannt. Aber ein Charakter, den ich sehr cool fand im Endeffekt, war dieser alte Mann, der halt sich, der sich halt so alt gibt, doch irgendwie fit ist und wie sich rausstellt, der ist irgendwie Armenier, ist älter, ist Jude, war im KZ und so weiter. Das kommen so ganz kleine Elemente halt, die das hindeuten und hat anscheinend schon mit diesem Wesen was zu tun gehabt. Und der Schauspieler selbst, der hat bei Harry Potter den alten Hausmeister gespielt, daher kenne ich den. Bestimmt auch mit mehreren anderen Sachen, aber das Einzige, wo ich jetzt weiß, wo der mitgespielt hatte. Und wie auch der Typ, wie dessen Entwicklung und dessen Background-Story halt, wie die erzählt wird, bin ich mal sehr gespannt, weil das könnte sehr interessant werden.
Der wirkt auch so ein bisschen wie so dieser Van Helsing-Verschnitt, sage ich jetzt mal. Also so dieses,
genau.
Also könnte die Figur zumindest gut darstellen und der sagt ja auch, also er hat das alles schon mal erlebt, hat das quasi überlebt, hat quasi ist eingegrenzt und fühlt sich nicht mehr in der Lage, da nochmal quasi dagegen vorzugehen. Und was ist euer Tipp, Erik? Wer wird derjenige sein, der quasi die Rolle des alten Herrn übernimmt? Der vom CDC, der das leidet?
Von dem alten Herrn? Ich glaube, der alte Herr ist selber irgendwie so ein Vampir oder so, keine Ahnung. Und deswegen weiß er das auch alles, weil das schon vor zig Jahrhunderten alles schon mitbekommen hat.
Na, ich glaube eher er, also dieses Herz, was bei dem halt unten im Keller steht, ist das Herz seiner Geliebten, die halt zum Vampir wurde, bisschen so wie Bram Stoker, Mina Harker und so weiter, wo sie Mina retten wollten und so weiter alles. Das heißt, dass das Herz eigentlich das Herz seiner Frau ist, an der er immer noch hängt und es noch da stehen hat und sich verschrieben hat, diese Bedrohung abzuwehren, falls es nochmal kommen sollte zu seinen Lebenszeiten. Und er nimmt halt in der Geschichte ein bisschen diese typische Van Helsing-Position ein, dachte auch anfangs so, okay, wenn der jetzt irgendwie sagt, ich heiße Van Helsing, dann ist alles klar. Ah. Aber gut, tut er nicht. Aber also ich glaube auch, dass der CDC-Typ sozusagen der Held sein wird nachher, der das Ganze bekämpft mit vielleicht irgendwelchen wissenschaftlichen Sachen, diese Parasiten killen will, wie auch immer. Und der Alt ihm halt dann mit seinem Wissen zur Seite steht und das CDC-Team ihm zuarbeitet, die anderen beiden Kollegen von dem Ephraim, genannt F.
Sind aber wir mal gespannt. Ja, wollte gerade sagen. Also ich werde auf alle Fälle zumindest nochmal eine Folge weitergucken. Wenn es genauso gut weitergeht, ist die relativ gebongt. Wie sieht's bei euch? Das guckt ihr auch weiter? Oder also erstmal der Reihe nach. Jeff, guckst du weiter?
Ja, also mein Plan ist auch, wenn ich heute Abend noch ein bisschen Zeit kriege, werde ich mir noch die zweite Folge anschauen. Und wenn die das Niveau hält, dann geht's weiter.
Genau. Erik, bei dir?
Mal sehen, wieso die Zeit so hergibt.
Also rein zeitlich oder ist es, war das Thema dich nicht so interessiert? Du hast ja gesagt, es ist gut gemacht und alles, aber letztlich dann doch nicht so reizvoll.
Ja, ich mache das dann so, ich sammle mir dann mal und höre dann mal, was die anderen so sagen. Wenn die dann sagen, oh, das wird total schlecht, dann gucke ich es auch nicht weiter.
Okay, na gut, dann war es das, The Strain. Wie gesagt, im Prinzip dreimal sehr hohe Punktzahlen. Wer so Vampir-Geschichten mag, also modern neu interpretierte Geschichten, der sollte da auf alle Fälle mal reinschauen und sich das anschauen. Dann kommen wir noch zu den sonstigen Themen. Zum einen hat Anne-Marie aufgetragen, wir sollen noch mal Werbung machen für das Emmy-Tippspiel. Ich weiß gar nicht, Erik, hast du das schon online gestellt oder kommt das erst noch?
Nein.
Ich weiß gar nicht, ist noch, steht ja, noch nicht.
Denn online. Die Anne-Marie wollte mir die Liste schicken, wo die ganzen Emmy-Nominierten stehen.
Na gut, also ich denke mal, machen wir noch fertig. Wird Link noch vor den Emmys entsprechend dann online gestellt. Sonst macht es hinterher keinen Spaß mehr. Ich weiß gar nicht, wann sind die? Weißt du das alles im Kopf?
Bald.
Ich glaube, in 2 Wochen von Montag auf Dienstag.
Also, Gott. Okay. Das heißt ja, die Leute haben nur noch eine Woche Zeit zum Tippen, weil wenn der Podcast kommt, das ist ja.
Tippen dauert nicht.
Lohnt eigentlich nicht mehr.
Gut, dann kommen wir zur letzten Serie des Podcastes und das ist wieder eine dieser Serien, ich weiß gar nicht, ob die in den USA schon da schon mehr rausgekommen sind, ob das auch wieder so eine Pilotfolge ist, jedenfalls interessanterweise, und deswegen sind wir erst darauf gekommen, ist bei dieser Serie das so, dass die diesmal auch im deutschen Amazon Prime direkt mitgelistet worden ist, so quasi die Pilotfolge. Nur meine kleine Kritik ist dahingehend, dass es sich hierbei zwar um die Originalfassung handelt, was ich sehr schön finde, aber mit eingebrannten permanenten Untertiteln, was mich wirklich beim Schauen immer so, man will nicht mitlesen, aber man guckt, wenn sich unten halt was ändert von der Schrift, dann doch automatisch hin und ist irgendwie aus der Serie raus. Aber im Großen und Ganzen eine Serie, die auf mehr als eine Art und Weise überrascht hat. Und Jeff wird uns vielleicht mal ganz kurz sagen, worum es denn bei Transparent, der neuen Serie oder der neuen Eigenproduktion von Amazon, die ihr, wie gesagt, in Deutschland kostenlos gucken könnt, wenn ihr dieses Amazon Prime habt, denn eigentlich geht.
Ja, also bei Transparent steht eine Familie im Mittelpunkt, bestehend aus dem Vater Morty, den drei Kindern Ellie, Josh und Sarah. Und dann auch der Mutter, die aber geschieden ist von Mord und die irgendwie mit einem neuen Mann zusammenwohnen und so weiter. Jedenfalls beginnt halt die Serie damit, dass wir sozusagen ein bisschen den Alltag der drei Kinder halt sehen. Das sind halt erwachsene Leute, die halt, ja, ich glaube, die eine ist so Anfang 20, würde ich sagen, und die andere Mitte bis Ende 20. Die eine ist halt Solo, keine Ahnung, wohnt alleine, treibt ein bisschen Sport, scheint ein bisschen so Mauerblümchenmäßig zu sein. Der Sohn, also es sind halt zwei Töchter und ein Sohn, der Sohn ist mehr der, keine Ahnung, wie man das ausdrücken will, hat Sex mit vielen jungen Mädels anscheinend und ist auch irgendwie im künstlerischen Bereich tätig. Und dann die älteste Tochter ist Mutter von, ich glaube, zwei Kindern und verheiratet, im schönen Haus und alles. Und man sieht ein bisschen den Alltag, der jetzt nicht so ganz stressfrei ist. Und die werden sozusagen ein bisschen unterbrochen in ihrem Alltagsgedöns durch einen Anruf von ihrem Vater. Er lädt alle drei ein zu sich nach Hause, also ins Elternhaus, weil er ihnen was Wichtiges mitteilen will. Und sie spekulieren schon untereinander, was ist es? Hat er Krebs? Hat er sich jetzt verlobt mit dieser Frau, mit der er zusammen ist momentan? Oder was ist los? Und ja, die essen zusammen. Und irgendwann kommt der Moment, wo er den Kindern dann sagen will, was es ist. Und er ist sehr still, es fällt ihm schwer und dann bricht das ihm hinaus, er will das Haus verkaufen. Und ja, was passiert da? Anscheinend sind die Kinder ein bisschen egozentrisch, zumindest zwei von denen, weil die streiten sich dann sofort, wer das Haus bekommen soll. Der Junge meint halt, also Josh meint, es würde ihm zustehen, der Vater will es aber irgendwie der ältesten Tochter geben, weil die ja eine Familie hat und so weiter. Und dann auch die Jüngere kriegt dann noch Geld von dem, einen Check, weil die halt irgendwie mit Geld nicht gut klarkommt. Und es stellt sich aber raus, dass Morty eigentlich, Mord heißt er, nicht Morty, Mord, dass er eigentlich die richtige Nachricht eigentlich nicht überbracht hat, weil es ging um was anderes. Er hat es nicht übers Herz gebracht, es ihnen mitzuteilen. Und das war sozusagen die Ausgangsbasis, dass halt diese ganze Familie sich zwar irgendwie liebt, aber alle so ein bisschen ihr Kreuz zu tragen haben, ein bisschen, ja, nicht geschädigt sind, aber schon irgendwo so ein bisschen mit sich selbst kämpfen, mit dem Leben kämpfen. Sowohl der Vater wie auch die Kinder und halt die geschiedene Mutter, die halt kurz nur auftaucht, die sich halt um ihren neuen Lebensgefährten Mann kümmert, der aber irgendwie scheinbar einen Gehirnschlag hatte oder sonst irgendwas, dem geht es nicht mal ganz so gut. Und das ist die Grundbasis. Die ganze Serie wird so angekündigt als Comedy, man kann es aber eher als Drama-Comedy bezeichnen, was die wirklich durch ihre Charaktere lebt und durch die Erzählweise, durch die Bilder, weil es sind teilweise sehr schöne und starke Bilder in dieser Serie, also sehr schön gefilmt, kein so billiges, schnell mal abgedrehtes Gedöns, sondern wirklich schöne Kamerafahrten, ruhige Bilder, die Bilder wirken lassen und hat mir in dem Zusammenhang sehr gut gefallen. Bin aber noch ein bisschen skeptisch, wie es weitergehen wird. Am Ende wird auch klar dann halt, was der Mord eigentlich den Kindern mitteilen will. Das will ich aber nicht spoilern, ist halt doch ein bisschen Schmunzler und man versteht auch, warum er halt ist ein bisschen, es ihm schwerfällt, das mitzuteilen. Und bin halt gespannt, wie es einfach weitergehen wird, wie die Charaktere sich weiterentwickeln werden. Hab nur eine Folge gesehen, aber scheinbar, ich habe bei IMDb geschaut gehabt und da sind noch andere Schauspieler aufgelistet, die halt die jüngeren Versionen der Kinder spielen. Das heißt, ich glaube, das geht nachher so weiter, dass ein bisschen sozusagen die Vergangenheit in Flashbacks, in Erzählungen halt dann dem Zuschauer nahegebracht wird, wie es zu dieser Konstellation, zu diesen Beziehungen kam. Und das klingt und wirkt sehr interessant auf mich. Bin gespannt. Und ja, wie seht ihr das?
Also zum einen, ich war echt positiv überrascht. Also ich bin ja damit daran gegangen, dass es wirklich eine reine Comedy-Serie ist. So war irgendwie auch so diese, wenn man den Text dazu gelesen hat, also quasi diese Kurzbeschreibung, ging auch so in die Richtung. Und bin normalerweise kein Freund, wenn sich dann herausstellt, dass es halt doch so eher so Comedy-Drama, mehr Drama ist. In dem Fall ist es für mich auch eher im Kern ein Drama mit leicht komödiantischen Aspekten, aber auf extrem hohem Niveau. Und das ist auch der Grund, warum dieser Pilot von Amazon auch als volle Serie gepickt, also wie heißt das bei Deutsch, genommen worden ist. Also es wird eine ganze Serie geben, eine ganze Staffel geben, die aber erst ab September richtig losgeht. Und das Geniale, was ich so finde, man schaut sich diese Serie so nach und nach an und denkt irgendwie, ach ja, die Kinder sind ja auf der einen Seite relativ oberflächlich, also warten nur darauf, dass das irgendwie, also man hat so das Gefühl, die möchten gern, dass der Vater sagt, ja, so quasi Krebs im Endstadium und das Geld wird aufgeteilt, die ihre Mutter, die sind ja auch geschieden und die sagt ihr dann auch ganz und klar, naja gut, ich habe bei der Scheidung genügend Geld gemacht, ich muss da nicht nochmal irgendwie an was rankommen, mir ist das mit dem Hausverkauf egal. Und dann merkt man so nach und nach, dass jeder dieser einzelnen Kinder ein ganz eigenes Problem hat, von dem der andere wahrscheinlich auch nichts ahnt, der andere, also Familienangehörige, also wie du schon sagtest, der eine, der also vorgeblich mit ganz vielen jungen Frauen schläft, dann aber trotzdem zu irgendeiner Älteren geht und es da ein Problem gibt, dann die ein bisschen, ja, pummelig ist sie ja auch nicht, aber halt nicht so fit ist, wie sie ist, wo du dann einen Personal Trainer sucht, der dann eher so man hat eher das Gefühl, die sucht dann so ein bisschen, ja, oder möchte gern so ein bisschen dominiert werden. Und so hat jeder sein Los da zu tragen und jeder hat so eine Kleinigkeit, die diese Serie wirklich attraktiv machen. Also die nicht witzig, also die ist auch humoristisch in manchen Momenten, aber eher so eine intelligente Dramedie für mich. Und deswegen auf alle Fälle, sobald das komplett verfügbar ist auf Amazon, werde ich da sicherlich reingucken, weil mir hat's sehr, sehr gut gefallen und gerne mehr davon. Erik, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ihr habt jetzt mittlerweile ja schon alles hier in Gänze dargestellt. Ich kann da nur einfach zustimmen. Es hat übrigens eine Frau Regie geführt, Jill Soloway. Die hat auch bei Six Feet Under etliches gemacht. Oder ich weiß nicht, ob sie es in Gänze getrieben hat, die Show, oder ob sie da nur teilweise was gemacht hat. Und auch bei Taras Welten hat man auch schon mal besprochen. Und das ist halt auch so dieser Klang dieser Serie, ja, dieses Gefühlvolle und sich Zeit nehmen, das, was da Jeff schon beschrieben hatte. Und auch ein ziemlich gutes Drehbuch geschrieben. Also es ist halt, ich hatte es, glaube ich, verglichen, muss ich mal ganz kurz in unser Dokument reingucken, mit David O. Russell von der Art her. Also so ein ungeschönter, direkter Stil, wo man das Gefühl hat, die Kamera ist einfach dabei und man erlebt das irgendwie mit, die Situation, die jetzt gerade passieren. Das wirkt jetzt nicht irgendwie besonders cineastisch oder sowas, sondern es ist halt irgendwie direkt dran, ja, und es wirkt auch nicht so, als wäre jetzt heftig geschnitten worden, sondern hier sind teilweise auch relativ lange Szenen, wo sich unterhalten wird, wo man einfach irgendwie so dabei ist. Ja. Und ich finde das gut, also hat mich sehr überrascht und gerade auch dann so gegen Ende, wo es dann doch nochmal so ein bisschen so ein What-the-fuck-Moment gab, den man schon irgendwie geahnt hatte, aber es war trotzdem sehr überraschend. Also hier werde ich bestimmt auf jeden Fall dranbleiben.
Was mir während des Schauens quasi der ersten Folge schon so auffiel, dass eben alle, wie du hast, glaube ich, auch ein Dokument geschrieben, die alle Charaktere eben nicht so dieses klassische, geschönte Hollywood-Bild haben, sondern wirklich so eben Menschen wie du und ich sind. Also das sind relativ unauffällige Personen, die...
Okay, ich habe mich da jetzt noch nicht wiedergefunden bei den ganzen... Ja, ne?
Doch, ich habe dich auch gesehen, ganz hinten in der Ecke irgendwo. Nee, aber es war halt so eine, kein... Botox gespritzte, glatt gespritzte, durchtrainierte, bis zum geht nicht mehr irgendwie, sondern wirklich so dieses, ja, mit dem Figur, mit dem man sich assoziieren kann. Und das macht, glaube ich, diese ganze Serie dann nochmal einen Ticken attraktiver für mich.
Auf jeden Fall den Vater der Familie, den Schauspieler Jeffrey Tambor, kennen wir vielleicht vom Namen her nicht, aber der spielt in so vielen Serien und Filmen mit, meistens so ein...
Arrested Development zum Beispiel.
Auch. Ja, zum Beispiel, meistens aber so Nebenrollen bei Hangover war auch mit dabei, Hangover 3, glaube ich.
Er hatte den Vater gespielt von
genau.
Zach Galifianakis.
Richtig, Mr. Poppers Pinguine, Hangover 2 war auch dabei. Paul, ein Alien auf der Flucht. Auch sehr lustig, ja. Dann viel als Voice-Actor auch verschiedene Sachen gemacht. Ja, also den kennt man schon. Hm.
Obwohl die das geschickt gemacht haben. Also er als Schauspieler dachte man die ganze Zeit, wenn man das am Anfang so sieht, der sah auch irgendwie krank aus. Also ich war am Anfang so ein bisschen schockiert, wie er da also aussieht gerade und dachte, boah, der ist ganz schön alt geworden als Schauspieler. Aber ich denke mal, der wurde so geschminkt, sollte so aussehen, damit man eben so dieses Bild der Kinder, was sie quasi erwarten, nochmal bestärkt bekommt und deswegen vielleicht so auch das Gefühl hat, oh ja, sieht nicht gut aus mit ihm. Und dann kommt nochmal so eine ganz andere Drehung und Wendung. Also Anne-Marie, ich hatte es vorhin kurz angedeutet, mag es auch sehr und würde gerne auch mehr davon sehen. Also soll ja auch kommen, wie gesagt, ab September 2014 wird diese Serie fortgesetzt. Eine echte kleine Überraschung.
Ich dachte aber, als ich ihn gesehen habe und auch als er ins Bett gegangen ist, diese Szene, dass er einfach so auch irgendwie ein alternativer Typ wäre und keine Ahnung. Das war irgendwie so meine erster Gedanke, so wie der Typ drauf ist und alles. Wobei das die Familie und das Haus nicht ganz dazu passt. Aber dann die Auflösung nachher, die hat mich schon, ich hab's doch schon irgendwie ein bisschen vermutet, aber ich saß dann doch schon da und dachte so, ah ja, okay, das macht Sinn, ja.
Nee, also ich hätte eine ganz andere Richtung, also nicht ganz andere, eine andere Richtung. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen was anderes, aber.
Jetzt ist halt nur die Frage, wie sie das weitertreiben, ja, weil so die größten Kracher haben sie ja nur eigentlich schon irgendwie gezeigt, ja. Also was soll da noch kommen, ja, nicht, dass sie dann irgendwie noch einen draufsetzen wollen und noch einen draufsetzen wollen.
Meine Vermutung ist, dass es in die Richtung geht, dass die zeigen, wie die Kinder so, also warum er jetzt so ist am Ende, wie er ist, warum vielleicht die Ehe in die Brüche ging, warum die Kinder alle so einen leichten Knacks haben. Es wird auch erklären, warum man quasi nochmal jüngere Schauspieler nimmt, so quasi die Kinder als Kinder zeigt nochmal und dann so quasi eine psychologische Studie das entwickelt.
Wollen wir das dann sehen?
Ja, also ich
finde. Ja, doch.
Doch.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es ja gerade reizvoll, so wie das aufgebaut worden ist.
Ich finde es sehr oft interessant zu sehen, wenn du halt weißt, wie das Resultat ist, also halt diese Situation, wie sie jetzt ist, und dann diese Entstehungsgeschichte zu diesem Punkt hin erzählt wird. Finde ich eigentlich immer sehr interessant. Kenne ich auch aus vielen Serien, dass das halt bei einzelnen Folgen gemacht wird. Mittlerweile in meinen Augen teilweise zu oft. Beispielsweise kennt man ja die Serie Arrow. Und da hast du ja immer wieder diese Rückblenden auf die Insel, was da ihm passiert ist, was halt ein bisschen erklären soll, wie er halt zu diesem Typen geworden ist, der jetzt ist. In der Serie finde ich es ganz gut. Andere Serien machen es dann halt irgendwie, dass du dann siehst, oh Gott, eine Bombe geht jetzt hoch, 10, 9, 8 und dann vor 24 Stunden. Das gibt es auch da sehr oft. Aber ich finde es halt interessant, bei einer Serie das zu sehen, die halt ruhige Erzählweise hat, mit ernsten Personen, die nicht zu gewollt ist und nicht zu überzeichnet oder irgendwie zu Höhepunkt lechzend ist, sondern wirklich einfach eine Geschichte erzählen will von einer Familie und Leuten, wie die halt zueinander stehen und wie das dazu gekommen ist. Finde ich sehr interessant.
Dito, kann ich mich nur anschließen? Also ist genau das, was ich dann auch erwarte bei dieser Serie und bin einfach mal gespannt, wie es weitergehen wird. Also ich werde es weitergucken, sobald es rauskommt und dann werden wir vielleicht auch nochmal Feedback geben. Apropos Feedback, weitergucken. Ich habe es mittlerweile letzte Woche irgendwann mal geschafft, Community, die bis dato letzte Staffel erstmal zu Ende zu gucken und muss sagen, bin positiv überrascht und hatte aber den Eindruck, mit dem Wissen darum, dass es jetzt weitergeht, oder war das schon so hundertprozentig sicher, Jeff, weißt du das noch?
Doch, glaube ich schon, also das ist, die haben auch auf der Comic-Con San Diego ein Community-Panel gehabt und sie würden, glaube ich, kein Panel haben, wenn es nicht klar wäre, dass über Yahoo diese ganze Sache jetzt laufen wird. Also das muss ja Yahoo als Produktionsfirma halt,
Und, ist ja immer der Spruch gewesen. Da hatte ich das Gefühl, dass er am Ende das schon so formuliert, also hätten die damals schon gewusst, dass es weitergeht und dann erstmal quasi so ein bisschen Publicity-Hype abgesetzt und es geht nicht weiter. Also so kam das so rüber mit dem Wissen, dass man weiß, es geht doch weiter. Muss sagen, hat mir auch die letzte Staffel wirklich sehr gut gefallen, auch wenn ich sagen muss, hätte auch gut verstehen können, wenn man sagt, okay, es reicht jetzt, viele Gags, also kommen vielleicht nicht mehr ganz so rüber, wie sie ganz am Anfang waren. Es nutzt sich ein bisschen ab. Was ich interessant finde ist, oder was ich interessant fand, Erik, du hast es ja auch gesehen, diese eine Folge, wo er G.I. Joe spielt, warum man so eine Comedy-Serie in dem Format plötzlich dann eben so komplett digital, also als Animationsfilm darstellt.
Ist doch cool.
Ja, aber das wirft, also ich fand das nicht schlecht irgendwie, aber ich hätte das besser als Bonusmaterial von der DVD gefunden, als wirklich so als reguläre Ausstrahlung, weil es war dann irgendwie, fand ich ein bisschen, also es hat mir nicht so gut gefallen wie der ganze Rest.
Dabei bist okay. Du doch so Comic-Fan eigentlich.
Ja, aber ich gucke keine Animationsfilme, das ist ja...
Was? Nee. Okay. Also habt ihr die Folge nicht gesehen, aber es gab ja auch von Community andere Folgen, wo es halt...
Knetfiguren,
Handpuppen und es gab auch eine Folge, die zu 50% in einem Videospiel, also 8-Bit, gespielt hat. So gesehen ist es keine... Ja, die ist richtig gut. Und so gesehen ist das halt nur fortführend oder nur konsequent halt, dass sie halt auch andere visuelle Darstellungsformen halt nutzen. Ich habe die noch nicht geschaut, die neuesten Folgen, die letzte Staffel habe ich nur zur Hälfte, glaube ich, gesehen oder so. Bin mal gespannt und werde dann halt auch euch sagen, halt, wie ich es gefunden habe, das Finale.
Das wäre super. Wo ich jetzt dran bin, beziehungsweise, naja, nicht so richtig dran, ich will ja The Millers gerne mal zu Ende gucken, weil ja da ein Schauspieler jetzt ab sofort mitspielt, den ich sehr, sehr mag, dessen Namen ich heute noch vergessen habe, von Will and Grace, Sister Anne-Marie. Du fehlst halt, du würdest den Namen sofort wissen. Weiß es einer von euch zufällig?
Nein.
Welchen von Will and Grace?
Hier, Just Jack.
Ah, oh Gott. Ja, genau. Auswendig weiß ich nicht genau, aber jetzt habe ich wenigstens das Gesicht vor mir.
Maincast. Warte, wir gucken. Das ist ja nicht wie hier, ne?
Also Will and Grace, Eric McCormick
zum Jack Beispiel. Jack McFarlane.
Sag ich doch.
Genau. Also der spielt ja bei...
Seth McFarlane?
Jack, nicht ist, Seth.
Ja, Jack. Ein bisschen mit Seth. Also schreibt der Name sich gleich? Sind die vielleicht verwandt? Das ist interessant zu wissen.
McFarlane? Nee, Quatsch, ich meine... McFarlane? John oder? Hayes heißt der Schauspieler. Mann, was erzählt für ein Scheiß? Also die Figur heißt dort Jack McFarlane. Sagen. Und der Schauspieler heißt John Hayes. Menschenskinder. Das war ich so mit Jack drinne. Das passt doch alles.
Ist schon spät.
Ja, genau. Gut, also. Ich
habe 2 Stunden auf der Annemarie gewartet hier.
Und deswegen ist der Podcast diesmal auch ein bisschen kürzer. Nee, Quatsch. Habt ihr eigentlich noch was zu Ende geguckt? Jeff, hast du was? Nee, du hast wahrscheinlich nichts geguckt. Du warst gerade anderweitig beschäftigt.
Nee, bin nur momentan bei, kann sein, dass ich schon erzählt hatte, bei House of Lies bis unterwegs. Mag die Serie sehr gerne, überraschenderweise.
Zweite Staffel oder immer eine erste?
Zweite Folge, zweite Staffel. Und coole Serie. Hatte Don Cheadle gar nicht so im Kopf als guten Schauspieler. Das war für mich immer so der Nebendarsteller in irgendwelchen Actionfilmen, aber hier dreht der auf und ich denke nur so, ja, Offenbarung, geil. Also die werde ich definitiv weiterschauen und muss immer noch Battlestar Galactica fertig bekommen, muss noch Sons of Anarchy weiterschauen.
Ja, sehr ganze Menge. Diese Battlestar Galactica fand ich ja auch so unheimlich geil, aber bei der zweiten Staffel, es ist ja noch viel zu gucken, ne? Dann habe ich noch eine Sache, wir haben noch etwas Zeit, dazu brauche ich aber die Hilfe von Erik. Luisa hat uns war das die letzte Folge? Oder nee, das war schon ein bisschen eine Folge vorweg. Also Episode 10 aus Staffel 4, in der wir True Detective besprochen hatten, eine Frage gestellt, beziehungsweise, da werde ich nicht ganz schlau draus. Zum einen, dieser Begriff, warte mal, wo war es denn? Wer von uns hat einer von euch True Detective zu Ende geguckt? Die erste Staffel.
Nein, noch gar nicht angefangen und ich muss mich dafür heute Abend noch geißeln, dass ich die nicht geschaut habe.
Erik, du?
Ich habe es ja auch nicht zu Ende geschaut. Ich habe mir die irgendwie mal vorgenommen, dass ich die mal irgendwie da schaue.
Ja, ich will die auch noch gucken. Also Anne-Marie hat sie ja geguckt. Und
übrigens, ich habe hier schon einen Schnitt gesehen. 2.
Was, einen Schnitt? Was?
Achso. Weil du hast jetzt gerade das gepostet und da steht halt drin, da gibt es so einen ganz tollen Shot in der Folge XY, der angeblich in einem Schuss gedreht worden ist und also heutzutage kriegt man das mit der Kamera und Digitaltechnik so hin, dass man eben die Schnitte nicht mehr so gut erkennen kann. Hier war jetzt gerade wieder einer. Also man sieht es schon ungefähr, weil man weiß ja, wie sich so eine Kamera bewegen kann, wenn man ein bisschen sich auskennt. Dann weiß man auch, okay, hier muss jetzt ein Schnitt gewesen sein, weil es geht halt einfach nicht anders. Ja.
Also du meinst, das wäre nicht ein langer One-Shot? Aber
ist egal, es musste trotzdem hintereinander weg choreografiert werden und ich meine hier, das passt schon alles und ja, okay. Ich sag mal so, das sind Stellen, wo ich sage, da könnte durchaus ein Schnitt gewesen sein. Ja, das heißt jetzt nicht, dass da mit Sicherheit einer war, aber es würde mich wundern, wenn da keiner gewesen wäre, weil so eine lange Szene, das musst du dann erstmal hinkriegen, das alles
jetzt zu. Jetzt aber die eigentliche Frage von Luise. In Filmen gibt es das ja auch immer mal wieder, aber kennt ihr vergleichbare Szenen aus Serien?
Also ja. Aus Serien? Ja. Aus Serien jetzt nicht direkt. Ich glaube, die allererste Szene, wo es sowas mal gab, oder gab es einen ganzen Film, es war glaube ich sogar ein Hitchcock-Film, der basierte irgendwie auf einem Theaterstück und dann hat er wirklich in einer Einstellung den ganzen Film gemacht.
ganz in
Frame. Da bewegt es sich aber auch die Kamera nicht.
Okay, na gut, dann ist aber es irgendwie machbar.
Es war zumindest eine Einstellung für den ganzen Film.
Nee, also ich mir ist das noch gar nicht so bewusst gewesen. Und wenn ich es gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht darauf geachtet. Also wäre mir das nicht so in den Sinn gekommen, ob das jetzt eine Kamerafahrt oder ein Kamerashot oder eine Aufnahme nur ist. Also insofern, Quatsch, Luise, leider, zumindest ich bin der falsche Ansprechpartner dafür. Sie meinte noch in Akte X Folge 6, nee, nochmal in einer Akte X Folge der 6. Staffel, gibt es auch so eine Chris Carter 10 Minuten ohne Schnitt Auskommensszene. Leider auch keine Ahnung. Akte X habe ich auch noch nie alles komplett gesehen.
Also ich habe alles komplett gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, was Staffel 6
Akte X Folge, auch nochmal.
In der 6. Staffel.
Ja.
Ich weiß halt nicht mehr, welche sie da jetzt meint, aber es kann schon sein. Also das ist öfters mal so ein Stilmittel, um eben so eine Situation auch da zu verdichten und dass man halt, du gewinnst halt unheimlich guten Überblick, was geschieht gerade wo, weil du wirklich wie so ein Beobachter mit in der Szene halt drin bist und dich quasi bewegst in der Szene. Weil das Schlimme ist dann halt, wenn so geschnitten wird und gerade bei diesen moderneren Actionfilmen, das ist für mich auch immer ein Graus, wenn dann so Wackelkamera ist und dann so heftig hin und her geschnitten wird. Da ist es dann eben häufig so, dass du die Übersicht verlierst, in welche Richtung bin ich jetzt, wer schlägt da gerade wen, und wenn die Kamera nur so herumsaust, dann weißt du gar nichts mehr.
Also ist es hier eher so dieses Stilmittel, ruhige Erzählweise, Überblick bekommen und trotzdem halt
genau, passiert Action. Genau, ich habe es gerade mal ohne Ton mal laufen lassen, die Szene. Es passiert ja hier sehr viel. Die stürmen da irgend so eine Wohnung und man geht halt durch die Wohnung durch. Es passiert halt immer was und genau. Es ist natürlich so, einerseits siehst du die Kamera quasi auf den Matthew McConaughey gerichtet und andererseits schwenkt dann die Kamera so ein bisschen in die Verfolgerperspektive, dass du quasi wie bei Tomb Raider, dass du quasi über seine Schulter blickst, ja, das ist so ein bisschen was, das könnte noch etwas verwirren, weil dann hast du einmal den Blick in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung, aber jetzt gerade wieder von vorne hier, aber du hast halt unheimlich guten Überblick, wer ist gerade wo, und du erlebst es halt mit, die Szene.
Gut.
Wir können ja den Link mal mit posten.
Der ist ja in den Kommentaren drin, also Episode, ach so. Staffel 4, Episode 10 von Fortsetzung folgt, Kommentar, Luise, ganz unten, quasi letzter Kommentar. Dort findet ihr das auch mal. Gut, dann soll's heute, wie gesagt, etwas kürzer als sonst, aber es liegt einfach daran oder ist daran geschuldet oder dessen geschuldet, dass wir halt am Anfang leichte Anlaufschwierigkeiten hatten und es ist schon relativ spät und man muss auch irgendwann mal Feierabend haben. Beim nächsten Mal steht noch nicht so ganz fest, was alles dabei sein wird. Wir werden es auf alle Fälle dann euch im nächsten Podcast und logischerweise nennen und sagen. Und sind wir einfach mal gespannt, was das kommen wird. Denn irgendwann müsste auch so diese neue Staffel, also die neuen Staffeln demnächst auch weitergehen beziehungsweise fortgesetzt werden. Bin ich mal gespannt, was alles so an neuen Sachen wieder rauskommt. Wir haben ja bei dem alten schon nicht mal alles besprochen. Gut, dann Erik, wenn du nichts hast, würde ich sagen, du bist jetzt quasi der Part von Annemarie.
Ja, ich habe ja nichts mehr, ne? Also apart von Annemarie wäre ja, einen habe ich noch.
Ja, deswegen sage ich ja, dann hast du nichts mehr, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und na, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net